Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lohrweg, guten Tag. Der Krieg im Nahen Osten, die Möglichkeiten der Kultur auf Krisen zu reagieren, sind Themen unserer Sendung. Wir schauen auf die Kulturszene in Israel, die Art Cologne, das Theater der Avantgarde am Beispiel von Tim Etchell. Und wir erinnern noch einmal an die Sprachlosigkeit, an geringes Verständnis, viel Häme und eine sehr beschädigte Veranstaltung. Die Documenta 15 im vergangenen Jahr, die kann man wohl getrost als Katastrophe bezeichnen. Das indonesische Kuratorenkollektiv Ruan Grupa hatte zugelassen, dass antisemitische Bildsprache in Kassel zu sehen war, sich auf Nachfrage dem Gespräch größtenteils entzogen und Kritik an ihrer Arbeit häufig als Zensur empfunden. Die Geschäftsführung, die Geldgeber von Bund und Land machten auch keine wirklich gute Figur in der Debatte und am Ende war aus einer Kunstschau, die angetreten war, weltumspannende Positionen zu zeigen, den Dialog zu befördern, eine Veranstaltung geworden, in der sich viele Menschen unversöhnlich gegenüberstanden. Die Themen Antisemitismus und Kolonialismus konkurrierten. Mit einem gewissen Abstand wollte man nun in den letzten beiden Tagen im Rahmen eines Symposiums mit dem Titel Documenta 15 eine Zäsur auf die Ereignisse blicken. Veranstalter das Documenta-Institut und das Museum Fridericianum. Für uns vor Ort war unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau. Herr Fittkau, das Symposium wurde ja von aktuellen Ereignissen eingeholt. Bevor man den letzten Documenta-Skandal aufarbeiten konnte, da war schon ein neuer da. Die Findungskommission für die Documenta 16 ist geschlossen zurückgetreten. War das Thema?
Ja, natürlich, das war der Paukenschlag in Kassel kurz vor diesem Symposium, das natürlich damit eine ganz besondere Aktualität nochmal bekommen hat. Wie geht man jetzt mit dieser doch wirklich größten Krise der Weltkunstausstellung, wie sie ja sich auch gerne tituliert, um? Und der Veranstalter Heinz Bude, der Soziologe und Leiter des Documenta-Instituts, stellte eine Eingangsfrage dazu.
Ich stelle die Frage, wem gehört eigentlich die Documenta? Gehört die Documenta Kassel? Gehört die Documenta der Bundesrepublik, gehört die Documenta Europa, gehört die Documenta der globalen Kunstwelt oder gehört die Documenta einer Welt, die dabei ist, im Augenblick den Begriff ihrer selbst verloren zu haben? Ich finde, das sind die Fragen, die wichtig sind als Hintergrund, dass man sehen kann, wenn ein Neuanfang wirklich nötig ist, ich glaube das auch, dass wir wissen, in welchem Horizont dieser Neuanfang passieren soll.
Also die Frage ist eben nicht einfach nur Strukturen zu verändern, auf die Strukturen zu zielen, sondern auch die Frage zu stellen, wer ist die Documenta, was will sie? Von Kassel aus zu denken oder beispielsweise vom globalen Süden aus, diese Frage hat die Tagung bestimmt.
Gab es da ein Ergebnis? Das ist ja eine sehr große Frage, in welche Richtung das geht.
Nein, ein Ergebnis gab es nicht, aber es gab auf jeden Fall den Hinweis von einigen Referenten, unter anderem Klaus Heuss, ein deutscher Soziologe und Antisemitismusforscher und der Generalsekretär der Evangelischen Akademien in Deutschland, der sagt, es kann auf jeden Fall nicht so sein, dass eine Leitung installiert wird, die sich dem Gespräch verweigert, die Schwarz-Weiß-Denken propagiert, ich bin pro Israel, ich bin pro Palästina und dazwischen ist keine Diskussion mehr möglich. Er plädierte für Ambivalenzen und für das Aushalten von Ambivalenzen. Er sagt, man kann doch über die getöteten Zivilisten und Kinder in Gaza trauern und gleichzeitig die Frage stellen, wie soll es weitergehen, solange die Hamas dort irgendeine Rolle spielt. Also genau diese Widersprüchlichkeit muss auch in einer künftigen Documenta-Leitung ausgehalten werden, so sein Plädoyer.
In einigen Kommentaren, auch bei uns im Programm, da war ja zu hören, dass man eine Weltkunstschau nicht wie eine Provinzveranstaltung managen kann, dass der Bund, der sich ja schon seit längerem zurückgezogen hat, sich stärker einmischen muss. War das auch Tenor?
Zumindest wurde es nicht bestritten, dass der Bund eine größere Bedeutung haben muss. Das war ja auch eine Selbstprovinzialisierung, so muss man es sagen. Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Documenta, Christian Geselle, der Oberbürgermeister, ist nicht mehr im Amt. Und der hatte ja sogar trotzig irgendwann gesagt, ja, wenn der Bund sich da querlegt, dann finanzieren wir quasi die Documenta alleine. Also eine wirkliche provinzielle Reaktion. Jetzt ist es so, dass Angela Dorn, die Kunstministerin Hessen, wird ihr Amt demnächst verlassen. Aber sie plädiert dafür, dass der jetzige Leiter der Documenta, Andreas Hoffmann, im Amt bleibt, weil der erst nach der Einsetzung der jetzt zurückgetretenen Findungskommission agieren konnte und aus ihrer Sicht auch gut agiert hat.
Herr Hoffmann hat sicherlich kein leichtes Amt. Und ich würde mir wünschen, dass in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird, wo der Unterschied zwischen dem Sommer 2022 und der jetzigen Zeit liegt. Wenn Fehler passieren, dabei muss man auch betonen, die Findungskommission wurde vor seiner Zeit besetzt, dann packt Herr Professor Hoffmann sie an. Herr Hoffmann, ich bin dankbar für Ihre klare Haltung zum Thema Antisemitismus und israelbezogenen Antisemitismus. Und ich bin genauso dankbar, dass Sie es sich zur Aufgabe machen, diese schwierige Balance zwischen Kunstfreiheit und Schutz vor Diskriminierung auszuloten. Denn das ist unsere Aufgabe, einen Diskurs zu führen, ohne dass es eine Werteverschiebung beim Antisemitismus gibt.
Genau, also dieser Tenor war da, dass man gesagt hat, im Grunde müssen wir es schaffen, auch mit dem globalen Süden zu diskutieren, auch mit muslimischem Antisemitismus umzugehen, ohne dass wir sozusagen unsere eigene Position, deutsche Position mit unserer eigenen Geschichte räumen und sagen, ein bisschen Antisemitismus lassen wir zu. Das sollte nicht der Fall sein, war der Tenor.
Herr Fitkau, einfach abschließend eine ganz praktische Frage. Wie geht es jetzt weiter? Wird es eine neue Findungskommission geben? Wird es eine neue Leitung geben? Und wird es eigentlich eine Documenta 16 2027 geben?
Mit der letzten Frage beginnend, das ist nicht klar. Es ist ja noch eine Zeit hin bis dort, aber es ist durchaus denkbar, dass verschoben wird. Nicole Deitelhoff zum Beispiel, die ja auch die Aufarbeitung gemacht hat, sagt, das kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass es pünktlich sozusagen losgeht dann 2027. Aber das war jetzt auch nicht der zentrale Punkt, sondern es soll jetzt erstmal wirklich geklärt werden, was brauchen wir inhaltlich? Wer ist die Documenta? Welche Perspektive soll sie haben? Globale Kunst oder vielleicht doch Rückbesinnung auf Deutschland oder auf Europa? All diese Fragen müssen vorher inhaltlich geklärt werden, bevor dann die neue Findungskommission angegangen wird.
Hat sie eine Zukunft, die Documenta? Was glauben Sie?
Doch, auf jeden Fall. Aber es wird noch länger dauern, möglicherweise, als wir uns das vorstellen können.
Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fitkau über die Zukunft der Documenta und die Ergebnisse des zweitägigen Symposiums zu Documenta 15. Vielen Dank. Gibt es in Zeiten von Krieg noch ein Kulturleben im Nahen Osten? Leider nein, denn die meisten Theater haben seit dem 7. Oktober nicht mehr gespielt. Der Betrieb läuft jetzt erst langsam wieder an. Viele Künstler sind als Reservisten zur Armee eingezogen worden, andere stehen unter Schock. Festivals sind gestrichen, neue Produktionen in absehbarer Zeit nicht zu sehen. Auch die International Dance Exposure, die jährliche Leistungsschau des israelischen Tanzes in Tel Aviv, fällt in diesem Jahr aus. Eigentlich findet sie immer im Kulturzentrum Susanne Delalt statt. Leiterin ist Naomi Perloff und die befindet sich zurzeit in München. Dort hat sie Christian Gampert getroffen und mit ihr über das Kulturleben in Israel und ihre eigene Situation gesprochen.
Naomi Perloff ist vor dem Krieg nach München geflohen, wo sie die Proben zu der Choreografie Le Parc von Angelin Prel-Jocage leitet. Premiere ist am 25. November. Schon vor den Morden der Hamas an israelischen Zivilisten hatte Perloff in München geprobt, war dann aber nach Tel Aviv zurückgekehrt, um die International Dance Exposure vorzubereiten. Dann kam der 7. Oktober, das Festival fällt aus. Perloff ist wieder in München, aber sie sagt, sie sei deutlich verändert. Es sei jetzt der 7. Krieg, den sie erlebe, es sei langsam genug. Ich kam in München in denselben Probenraum zurück, zu denselben Tänzern, demselben Pianisten, aber ich bin nicht mehr die gleiche. Doch die Arbeit ist wie eine Therapie. Ich habe während der Proben geweint und jetzt geht es mir besser. Aber ich bin nicht mehr die gleiche Person. Das Kulturleben in Tel Aviv lag brach. Erst jetzt beginnen die Theater und Orchester langsam wieder zu spielen, sagt Perloff. Das Gemetzel der Hamas war ein Schock. Die Situation ist sehr traurig. Das Trauma wird nicht nur ein paar Wochen oder Monate dauern, das wird ein lebenslanges Trauma sein. Das ist der stärkste Albtraum, den die israelische Nation je erlebt hat. Und wir verstehen noch gar nicht, wie lange uns das verfolgen wird, bis wir sterben. Und für Künstler sei die Lage doppelt schwierig. Man könne bereits geprobtes Repertoire wieder aufnehmen und ja, man müsse irgendwie wieder zu einer Routine zurückkehren. Aber etwas Neues zu schaffen, neue Inszenierungen, das werde dauern. Um mal über die Künstler, Choreografen und Tänzer zu reden, sie haben ihre Körper und die Körper müssen gesunden. Sie müssen ausprobieren, wie sie mit diesem Anschlag und dem Krieg umgehen. Und das wird Zeit brauchen. Ich stelle mir vor, Körper und Geist müssen wieder zusammenfinden. Der Körper wird etwas tun, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Kopf dem Körper folgen wird. Und noch einmal, es wird Zeit brauchen. And again it will take time, unfortunately. Die Batsheva Dance Company sollte eigentlich im November nach Deutschland kommen, hat aber die gesamte Tournee abgesagt. Sie werden im Susan Delal Center wieder auftreten. Sie haben bis jetzt vor allem für Kinder gespielt, aber jetzt kehren sie in die Theater zurück. Und wenn es währenddessen einen Alarm gibt, gehen die Leute eben in die Bunker. Es hört nicht so schnell auf.
So it doesn't stop so quickly.
Naomi Perloff berichtet über Kollegen und Freunde aus dem Kulturbetrieb, die als Reservisten eingezogen seien, die getötet wurden oder Gliedmaßen verloren haben. Sie sagt, sie weine jede Nacht. Einige Filmstudenten meiner Schwester wurden am 7. Oktober ermordet und sie waren sehr für eine Koexistenz mit den Palästinensern. Weißt du, es werden so viele Leute ermordet oder gekidnappt. Jeder kennt jemanden. Wir sind ein kleines Land. Der Zivilisationsbruch, den die Hamas beging, ist etwas ganz anderes als der Krieg, den Israel in Gaza führt. Perloff sagt, sie betrauere auch die viel zu vielen Opfer in Gaza, sie fühle auch mit den Palästinensern. Doch die Mordaktion der Hamas, die jüdische Familien umbrachte, weil sie Juden waren, werde in der israelischen Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen, auch in der Kultur. Der Krieg hat seine Konsequenzen. Er ist wie ein Stein der Geschichte, der auf einem lastet. Das wird bis zu meinem Tod dauern. Ich musste erst lernen, das zuzugeben. Die International Dance Exposure wird in diesem Jahr also nicht stattfinden. Naomi Perloff will neben den vielen Ermordeten aber nicht auch noch die Arbeiten ihrer Choreografen beerdigen.
Unfortunately, we buried too many people. I'm not going to bury creations of the choreographers.
Alle Stücke, die für dieses Jahr ausgewählt wurden, werden auf einem Festival Ende 2024 zu sehen sein. Die israelischen Künstler haben also ein Jahr ihres Lebens verloren, mindestens, und manche noch viel mehr.
Christian Gampert über die Situation israelischer Kulturschaffender in Zeiten des Krieges. Picasso, Warhol, Münter, aber auch Arbeiten weniger bekannter Künstlerinnen und Künstler werden in diesen Tagen in Köln zum Verkauf angeboten. Noch bis morgen hat die älteste Kunstmesse der Welt ihre Pforten geöffnet. Die 56. Art Cologne ist zwar ein wenig kleiner als im letzten Jahr und auch einen Tag kürzer, aber ansonsten ist alles beim Alten. Es wird Kunst ausgestellt, gehandelt, bewertet und wenn es gut läuft, auch verkauft. Es gibt viel zu sehen, aber ist es viel oder vielleicht schon zu viel? Wer soll das alles kaufen? Wo soll die ganze Kunst hin? Fragen, die sich auch gestern Experten auf einem Podium im Rahmen der Art Cologne Talks stellten. Auf dem Podium war auch Stefan Berg, Direktor vom Bonner Kunstmuseum für Malerei und Gegenwartskunst. Und ihn habe ich zunächst gefragt, die Etats der meisten öffentlichen Museen, die werden immer kleiner, die Kunstproduktion immer größer. Wie schaffen Sie es als Leiter eines Gegenwartsmuseums, die bezahlbare Rosine im Kunstkuchen zu finden?
Ja, das ist insofern gar nicht so schwierig, als wir aufgrund sozusagen unserer geringen Etats uns von vornherein sozusagen auf junge Kunst konzentrieren. Also was Sie in der Anmoderation gesagt haben, Picasso, Warhol etc. kommt für uns sowieso nicht in Frage. Wir suchen im Bereich der jüngeren Gegenwartskunst und da ordnen wir natürlich unsere Ankäufe dem Charakter der Sammlung zu. Dazu kommt, dass wir als größeres Museum sehr, sehr viele Schenkungsangebote bekommen. Also gar nicht so massiv nur auf die Ankaufsmittel angewiesen sind. Das Problem ist in der Tat eher, wie schaffen wir es, diese ganze Kunst bei uns nicht nur zu lagern, sondern auch vernünftig zu zeigen, einem Publikum zu adressieren? Das ist allmählich die Herausforderung.
Warum? Was ist das Problem? Das heißt, wie schaffen Sie den Kontext oder wo packen Sie die Werke hin, die dann abgehängt werden müssen?
Genau, das Problem ist, dass wir wie jedes andere Museum auch so ungefähr einem Eisberg gleichen. Ein Zehntel schaut aus dem Wasser, das ist das, was das Publikum sieht. Das sind unsere Wechselausstellungen und unsere Sammlungsräume, in denen wir die Kunstwerke zeigen. Und 9/10 sind unsichtbar, das sind die Depots. die schon längst nicht mehr nur die museumseigenen Depots sind, weil die einfach rappelvoll sind, sondern wir müssen, wie alle anderen Museen auch, zusätzlichen Lagerraum mieten. Das machen wir bei Kunstspeditionen. Weiteres Problem daran ist aber, dass dieser Lagerraum natürlich teuer ist. Um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie heute bei Hasenkamp, einem der großen Kunsttransporteure und Speditionen, klimatisierten Lagerraum mieten, dann müssen Sie mit 38 Euro brutto pro Quadratmeter rechnen. Das ist im Verhältnis zu den Mieten, die man normalerweise als Privatmann für eine Wohnung ausgibt, ja, nahezu das Doppelte. Das können wir natürlich auch nicht mehr leisten.
Das heißt, wie gehen Sie über die Art Cologne, wenn Sie einkaufen? Gucken Sie dann nach platzsparender Kunst, günstig und kompakt?
Das ist tatsächlich ein bisschen die Schere im Kopf. Natürlich können wir uns nicht nur auf die sogenannte despektierlich Flachware genannte Malerei oder auf Bilder konzentrieren. Natürlich interessieren uns große Installationen, Objekte, Skulpturen, aber in der Tat bei jedem Ankauf, der wieder in größerer Menge Lagerplatz verbraucht und vor allem auch nochmal restauratorische Arbeiten benötigt, ist diese Schere im Kopf.
Aber können Sie dann Ihrer Aufgabe als öffentliches Museum, neue Positionen zu entdecken und zu fördern, dann tatsächlich noch nachkommen oder wandert das immer mehr in die Hand privater Sammler ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir bemühen uns darum, das noch hinzubekommen. Aber wir sind eben, wie gesagt, in hohem Maße darauf angewiesen, dass wir zusätzlichen Lagerraum bekommen und der dann natürlich auch, wir sind ein kommunales Museum, durch entsprechende kommunale Mittel auch bewerkstelligt werden muss.
Was heißt das für die Kunstproduktion in Anführungsstrichen für die kommenden Jahre? Geht es dann eher in Richtung digitale Kunst, weil die braucht ja nicht so viel Platz.
Digitale Kunst ist ein wichtiger Bestandteil des heutigen Kunstschaffens und wir beschäftigen uns auch damit. Ich glaube aber nicht, dass sich die Kunst insgesamt ins Digitale entwickelt. Das Bedürfnis nach Haptik, das Bedürfnis nach dem Original, nach Einzigartigkeit, auch nach Körperlichkeit und Substantialität ist nach wie vor enorm groß. Ganz sicher glaube ich, dass wir alle einen Gang runterschalten müssen. Der Kunst- und Kulturbetrieb muss eigentlich auch die Konsequenzen ziehen, die in anderen Bereichen auch gezogen wurden, dass man einfach etwas nach unten fährt, Ausstellungen länger laufen lässt, nachhaltiger macht, weniger kauft, gezielter kauft, einfach länger auch überlegt, was wirklich notwendig ist.
Aber heißt es dann in Ihren Augen, dass es tatsächlich zu viel Kunst gibt? Ist das nicht eine Frage, die man so eigentlich gar nicht stellen sollte? Sollte sich nicht jede Demokratie so viel Kunst wie möglich leisten?
Ja, ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, es gibt zu viel Kunst. Es gibt so viel Kunst, wie die Nachfrage da ist, dass die menschliche Kreativität immer in diese Richtung geht, sozusagen sich neue Dinge auszudenken. Das ist ja normal. Wir stehen vor einer Wirklichkeit, die extrem komplex ist, die extreme Herausforderungen bietet. Da ist es klar, dass jede künstlerische Tätigkeit natürlich auch sich diesen neuen Fragen stellen muss. Also insofern, zu viel Kunst, glaube ich, gibt es nicht. Wie lange sie dann haltbar ist, ob sie immer auf Ewigkeit hin haltbar ist, das ist eine Frage, die sich sicherlich jetzt nochmal stellt. Also wir haben uns ja angewöhnt, mit Kunst so umzugehen, dass jedes künstlerische Werk unbedingt erhalten bleiben muss. Das, glaube ich, wird es so nicht mehr geben, auch nicht im musealen Kontext. Man merkt also, dass zum Beispiel viele Künstler heute teilweise Werke auch selber vernichten. Diese Frage wird sicherlich virulenter werden, aber insgesamt gibt es eben so viel Kunst, wie Menschen meinen, dass sie Kunst produzieren müssen.
Es gibt ja auch wahnsinnig viele Kunstmessen. Die Art Cologne ist zwar die älteste, aber die sprießen ja auch wie Pilze aus dem Boden. Also Kunst als Kapitalanlage, das war sehr lange in Mode. Jetzt scheint der Markt da auch so ein bisschen einzubrechen. Zumindest sagen ja einige Galeristinnen und Galeristen auch auf der Art Cologne, die Geschäfte laufen nicht mehr so gut. Reguliert dann der Markt die Produktion wie so häufig?
Ja, also ob es nicht mehr so gut läuft, das ist ein wirklich großes Mysterium. Also immer wieder gab es Phasen, in denen man sagte, der Kunstmarkt bricht ein. Wenn Sie aber mal so die letzten 20, 30 Jahre sehen, hat der Kunstmarkt sich eigentlich in diesen gesamten Jahren, und zwar über die Finanzkrisen hinweg, gab es einfach ein großes Bedürfnis nach Kunst, natürlich in einer gewissen Zweiteilung. Der Markt im Bereich der Blue-Chip-Kunst, also der ganz etablierten Werte, der ist eben deutlich gewachsen. Schwieriger ist es im Bereich sozusagen der jungen Gegenwartskunst, die eben nicht 6- oder 7-stellige Beträge erzielt, wo dann eben auch entsprechend die Frage, ob das werthaltig ist, sich nochmal deutlicher stellt. Und richtig ist, dass der deutsche Kunstmarkt, und das sieht man auch an dem immer regionaler werdenden Umfeld, das die Kölner Messe erzeugt, einfach im Verhältnis zum asiatischen Markt, zum amerikanischen Markt sehr ins Hintertreffen geraten ist.
Was bedeutet das denn letztendlich für den Nachwuchs? Was würden Sie sagen? Da gab es ja gestern auch einen Talk auf der Art Cologne. Da hieß es, gibt es auch zu viele Künstlerinnen und Künstler, also zu viele, die ausgebildet werden. Ist das so und muss man den Nachwuchs vielleicht anders fördern im Hinterkopf habend, dass unter Umständen eine gewisse Überproduktion da ist?
Ich meine, wir sind eine freie Gesellschaft, eine freie Demokratie. Natürlich gibt es eigentlich, wenn man das mal richtig überlegt, von allem zu viel. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, Sie haben eine Auswahl von 50 verschiedenen Mineralwassern, das ist auch deutlich zu viel. Ja? Und wir haben sicherlich so gesehen auch so viele Künstler und Künstlerinnen wie nie zuvor. Natürlich regelt auch hier in einem spätkapitalistischen System, regeln sich Angebot und Nachfrage quasi durch die Nachfragen. Und es sind natürlich wirklich viele Künstler, die nicht damit rechnen können, dass sie sich groß national oder international etablieren können. Künstler, die vielleicht nach ihrer Akademieausbildung nachher einen ganz anderen Beruf ergreifen oder weiter künstlerisch arbeiten, aber zum Beispiel in Lehrerberufen, Kunsterziehung etc. ihr eigentliches Geld verdienen. Ich frage mich nur, wie will man es eigentlich wirklich regeln? Offensichtlich ist das Bedürfnis danach, sich kreativ auszudrücken, sich künstlerisch auszudrücken, immer noch so groß, dass es an Nachwuchs eben kein Mangel ist. Für mich kann es gar nicht genug Menschen geben, die so ein bisschen mit einem alternativen Blick auf die Wirklichkeit schauen, ne?
Stefan Berg, Direktor des Bonner Kunstmuseums, zur Frage, wohin mit all der Kunst? Tim Etschel macht seit 40 Jahren Theaterkunst, aber was genau ist das und was kann das Theater bewirken? Seit 2018 stellte Milo Rau, Leiter des Gentheaters, diese Frage. Nun eben mit Tim Etschels Stück How Goes the Word, Sir, Now? Ebert Sprenk war für uns vor Ort.
Zwei Performerinnen und zwei Performer in einem aus diversem Bühnenplunder zusammengestoppelten Innenraum. In der Mitte ein Tisch mit einem alten Telefon. Dann das verrauschte Klingelgeräusch. Akteurin Aurélie Lanois geht dran, hebt den Hörer ab und nichts. Da ist keiner am anderen Ende. Diese Aktion ist nur eine von mehreren immer wiederkehrenden Handlungen, die allesamt von Geräuschen aus dem Off angestoßen werden. Immer hockt eine oder einer am Klavier und mimt das Spiel mit den Tasten, während andere auf das Klopfen und Klingeln an zwei Türen reagieren, sie öffnen, aber nie jemanden vorfinden. Zwischen den Türen lehnen Teile alter Dekors an der Wand, Überreste von Theaterstücken, in denen sich die Handlungen noch zu Geschichten fügten. Hier aber eilen die Akteurinnen und Akteure durch Türen hinein und hinaus, rennen über die Teppiche, sinken kurz ins Sofa oder auf einen Stuhl, ohne dass je eine Geschichte zustande käme. Tim Etschels kollagiert das beiläufige, unwichtige Beiwerk, die Reste von Geschichten. Das sieht ein wenig so aus, als hätte man bei einem Filmschnitt einmal alles zusammenmontiert, was der Schere sonst zum Opfer fällt, als zeigte man immer nur die Schnipsel vor oder nach der eigentlichen Szene. Nun, da die große Ordnungsmacht der Erzählung aus dem Bühnengeschehen verschwunden ist, übernimmt eine andere Logik die Herrschaft, die der Musik. Denn Telefon, Klopfen, Klingeln, Tür auf, Tür zu und später auch Schüsse aus Pistolen, das Unentwegte getötet werden und wieder aufstehen, sind nun Motive einer Komposition, die sich furios steigert. Zu erleben ist also ein Metatheater der Überreste. So als spuckte die Bühne ihre Erinnerungen als absurde Fragmente noch einmal aus. Wir erleben Beckett ohne Worte, absurdes Theater an der Kreuzung von Slapstick und bürgerlicher Tragödie. Da richtet man die Pistolen gerne auf andere und drückt ab, bis die sinnlose Wiederholung der Bewegungsspiele einen in den Selbstmord treibt. Aber auch dann steht man wieder auf und hastet weiter. Den Tod gibt es nur als Erholung für Sekunden. Und doch braucht diese Maschine einen melancholischen Kontrapunkt. Plötzlich also stille und zaghafte Worte. Und die kommen wie aus grauer Vorzeit, als man sich auf der Bühne mit Sprache gegen das Schicksal stellen konnte, agieren durfte und nicht nur von außen getrieben wurde.
You know, sometimes I used to stand here, at this window.
Dieses postdramatische Theater stürzt sich nicht kopflos ins Performative, um gegenwärtige Seinszustände zu bebildern, sondern es betrachtet ziemlich nachdenklich und melancholisch die Fragmente, die es aus vergangenen Theaterepochen geerbt hat. Das sind hier auch Bilder der Gewalt. Atemberaubend ist, wie Neil Callaghan immer wieder von Hieben getroffen wird. Immer erschöpfter rappelt er sich wieder auf. Immer wieder wird er von Neuem getroffen, bevor er endlich auf dem Sofa liegen bleibt. Theater ist brutal und magisch, sagt Tim Etchells. Der britische Regisseur lenkt sein grandioses Ensemble mit mathematisch anmutender Präzision über die Bühne und in ein merkwürdig privates Ende. Zahllose Kostüme werden vorgeführt, die Frauen bekommen dicke Bäuche, Babys aus Stoffbündeln werden getragen, Wäsche wird gebügelt, ein alter Staubsauger tritt in Aktion. Die Dekomposition der Geschichten endet nun doch auch wieder in der Skizze einer neuen Menschheitserzählung. Etchells Untersuchung dessen, was das Theater in seinem materiellen Kern ausmacht, ist der fünfte Teil der am Intendant initiierten Reihe Histoire du Théâtre, die in exemplarischen Aufführungen erkunden will, wo das Theater der Avantgarde heute steht. Sie begann mit Milo Raus' Frage, wie die Bühne eine reale Gewalterfahrung überhaupt in theatrales Geschehen übersetzen kann. Sie kommt nun bei der Frage an, ob das Theater dem Zwang zum Geschichtenerzählen und der Sinnproduktion entkommen kann. Für Augenblicke schon, lautet die Bilanz beim Betrachten von How Goes the World, aber eben auch nur für Augenblicke.
Ebert sprang über Tim Etchells Stück How Goes the World, Sir, Now am Theater in Gent. Und in den Kulturmeldungen schaut Hanna Rau jetzt noch einmal auf die Auswirkungen des Nahostkrieges auf den deutschen Kulturbetrieb.
Der 7. Oktober spaltet den Kulturbetrieb wie kein anderes politisches Ereignis der letzten Jahre. Diese Ansicht ist der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich. Grund dafür seien die konkurrierenden Opfer, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf der einen, die ermordeten Juden und Juden auf der anderen Seite.
Damit ist so ein bisschen dieses Ideal, das viele Kulturinstitutionen in den letzten Jahren sehr stark vertreten haben, eben Minderheiten, Opfer, Schwache zu Gehör kommen zu lassen, irgendwie offenbar an seine Grenzen geraten. Und deshalb ist so der Kulturbetrieb in sich gespalten.
Das bedeutet Auftrieb für all jene, die ein Problem mit der linksliberalen Ausrichtung des Kulturbetriebs hätten. Als langfristige Konsequenz befürchtet er eine Entpolitisierung.
Und damit ist halt so eine Art von Backlash zu erwarten, dass viele Entwicklungen der letzten Jahre schlagartig beendet sein werden.
So Wolfgang Ulrich im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Die antisemitischen Übergriffe, die großen pro-palästinensischen Demos, aber auch das Schweigen der Kultur auf die Angriffe der Hamas haben Igor Levits Vertrauen in Deutschland erschüttert.
Ist ja nicht so, dass ich keine Empathie erfahre. Und andere auch. Aber sie kommt von überraschenden Stellen. Das gibt mir sehr zu denken. Das verändert auch sehr viel. Menschen melden sich ja. Von konservativen Politikerinnen und Politikern zu konservativen Journalisten. Es gibt Empathie, aber diejenigen, von denen ich das eigentlich erwartet und gehofft hatte, sind entweder nicht da oder stehen auf der Straße und solidarisieren sich mit Menschen, die im Grunde genommen meine Auslöschung herbeirufen wollen.
Gespaltene Gefühle für eine gespaltene Landschaft. Große Einigkeit diagnostiziert dagegen die Süddeutsche Zeitung mit Blick auf den Kunstsinn der CSU. Erst kommt das Wirtshaus, dann das Theater. Auf diesen Nenner lässt sich das kulturpolitische Engagement der Partei nach Lektüre des heutigen Aufmachers im Feuilleton der SZ bringen. Der brave Kulturbetrieb, den Wolfgang Ulrich fürchtet, dürfte der CSU gefallen. Derzeit nämlich lassen sich deren Mitglieder kaum in Theaterhäusern oder Museen blicken. Zu links, erläutert die SZ unter Berufung auf Parteikreise. Zu elitär, findet Markus Söder, der einmal gewohnt selbstbewusst bekannt haben soll, lieber Asterix als Ovid zu lesen. Und das, wo seine politische Agenda doch für zahlreiche Metamorphosen bekannt ist.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Vielen Dank. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Themen dort, von der Leyen in Ägypten und vor ihrem Besuch in Jordanien, sowie der Machtwechsel in der CDU Baden-Württemberg. Am Mikrofon dieser Sendung von Kultur heute war Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.